ARD.
Ich habe mich dann doch so ein bisschen gefreut, als ich abends zu Hause war und ich höre in der Küche ganz gerne ab und an Radio noch. Und als es dann in den Nachrichten lief, diese Kampagne, dieser Aufruf, die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen, das ist etwas, was ich sehr positiv wahrgenommen habe dieses Jahr, wie gut es da den Schülerinnen und Schülern gelungen ist, ihr Bedürfnis und ihr Anliegen auch hörbar zu machen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
2025 war für das Bildungssystem ein Jahr voller Umbrüche, Streitpunkte, kleiner Fortschritte und großer Versäumnisse. Mit Vera Kraft, Redaktionsleiterin von Bildung Table, blicken wir zurück auf Schlagzeilen, auf Entwicklungen hinter den Kulissen, auf das, was sich vielleicht ändern könnte, aber auch auf das, was sich hartnäckig weigert, sich zu verändern. Liebe Vera, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Bob, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir in deinem Podcast zu Gast zu sein.
Bevor wir zurückblicken, für alle, die dich noch nicht genau kennen, was ist Bildung Table und was genau machst du dort?
Bildung Table ist die bildungspolitische Fachredaktion von Table Briefings. Und wir sind ein Team von 5 Redakteurinnen und Redakteuren, die sich ausschließlich mit Bildungsthemen befassen und schreiben in erster Linie für sogenannte Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger. Das heißt, wir richten uns an die Leute, die das Bildungssystem mitgestalten und verändern können. Und das Ganze machen wir online in der Form von Briefings, also 2-mal wöchentlich ein Newsletter, der dann im Postfach landet.
Du hast dich selbst in letzter Zeit viel mit Daten im Bildungsbereich beschäftigt. Ich sage jetzt mal so ganz spontan, ist ja jetzt nicht das allersexieste Thema. Warum machst du das und warum brauchen wir diese Daten?
Warum ich mich damit beschäftige und warum ich auch denke, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, ist, dass darin das Potenzial liegt, Schulentwicklung besser zu gestalten. Also die Idee, die dann dahinter steckt, ist, wenn ich genaue Daten darüber habe, welche Bedarfe die Schülerinnen und Schüler haben, welche Bedarfe die Schule vor Ort hat, wie viel Geld an welcher Stelle gebraucht wird, wo die Kompetenzen wie sich verändert haben. Wenn ich all diese Informationen habe und dann auch weiß, wie ich mit diesen Informationen umgehen kann, dann kann ich entsprechend natürlich Gelder anders verteilen. Ich kann Unterstützung nochmal passgenauer einsetzen und all solche Dinge.
Macht dich das zu einer Verfechterin der digitalen Schüler-ID, wie sie geplant ist, auch im Koalitionsvertrag?
Verfechterin wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu stark, aber ich sehe da auf jeden Fall eine große Chance drin. Also ich denke schon, dass da Potenzial drin liegt, Daten besser zu erfassen, besser zu bündeln und also vor allem dann eben auch den Umgang damit zu lernen. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt gar keine Daten hätten. Wir wissen nur oft nicht genau, was wir mit diesen Daten überhaupt anfangen sollen. Und dieser Befund, dass Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sinken, der ist uns bekannt. Aber die Ergebnisse davon führen noch nicht automatisch dazu, dass jetzt auch das Lernen für alle Schüler besser wird.
Ich muss jetzt noch eine Rückfrage stellen, aber für alle, die sich fragen, ob wir jetzt nur über Daten sprechen, nein, wir gehen gleich durch die Monate und gucken uns skandalöse Überschriften an. Also bleibt bitte dran. Ich muss noch eine, aber es ist doch schon so. Ich erinnere mich an das 2. Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zum Lehrkräftemangel und da wurde unter anderem gesagt, dass die Daten der verschiedenen Länder ziemlich schwer zu bekommen sind. Und beim Spiegel zum Beispiel gab es mal Anfragen an alle Länder in Bezug auf die Ausscheidequote von Lehrkräften, die nicht mehr können. Und auch die konnten eigentlich gar nicht komplett gesammelt werden. Also mit anderen Worten, du sagtest gerade, die Daten liegen vor. Oftmals im Bildungsbereich, aber doch nicht wirklich, oder?
Ja, das stimmt. Und wir sprechen da natürlich auch von ganz verschiedenen Daten. Also das eine sind dann die Daten auf Individualebene, die sich auf die Schülerinnen und Schüler beziehen. Also wenn du zum Beispiel eben von der Schüler-ID sprichst, dann geht's ja schon darum, welches Alter hat ein Schüler, welches Geschlecht hat ein Schüler und wie gut kann er oder sie Mathe und Deutsch zum Beispiel. Und das sind dann Daten, die für die Lehrkräfte interessant sein können, wenn sie dann eben wissen, wie kann ich meinen Unterricht besser gestalten. Es sind aber natürlich auch Daten für die, also die für die Bildungsforschung interessant sind, weil sie daraus dann Schlüsse ziehen können. Dann gibt's aber natürlich auch noch Daten auf ja, vielleicht eher dieser systemischeren Ebene, wo es dann einerseits darum geht, wie viel Lehrkräfte gibt es, wie viel Geld bekommt eine Schule und all diese Rahmenbedingungen, die dann auch zu diese Schule zu einem Ort machen, wie wir ihn dann täglich erleben. Und da stimmt es auf jeden Fall, dass viele Daten ja nicht unbedingt gerne preisgegeben werden und auch da der Umgang mit Daten noch verbessert werden könnte. Also was bedeutet das, wenn ich eine Schule in einem Bezirk habe, wo zum Beispiel sehr viele Eltern Sozialleistungen empfangen? Sollte diese Schule dann nicht vielleicht auch noch mehr Geld bekommen, um dann die Schülerinnen und Schüler unterstützen zu können, wenn sie Bücher brauchen oder sowas?
Sollten solche Schulen nicht mehr Geld bekommen und warum werden die Daten nicht weitergeleitet? Ich glaube, das werde ich beides im Januar Frau Prien fragen, wenn sie hier in diesem Podcast ist. Gehen wir mal ins Jahre 2025, aber ganz nach vorne und erstmal zum Ausblick. Bildung Table hat zu Beginn des Jahres eine Analyse veröffentlicht mit möglichen Brennpunkten. KI, Lehrkräfte, Bildungsfinanzierung, Prüfung. Was hat sich bestätigt? Was vielleicht gar nicht?
Genau, wir haben uns da in diesem Artikel zu Beginn dieses Jahres angeschaut, was werden so die großen Themen für dieses Jahr sein. Mhm. Und da kam die datengestützte Schulentwicklung zum Beispiel auch drin vor, also das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Und das ist ein Thema, wo schon mein Eindruck ist, das ist etwas, was gerade sehr viele interessiert, viele bewegt, wo viele auch ein Potenzial drin sehen, natürlich auch in Teilen ein Streitthema. Das hat sich bestätigt, dass es zu einem großen Thema dieses Jahr geworden ist und das wird uns mit Sicherheit auch noch weiter beschäftigen. Mhm. Du hast jetzt gerade schon Frau Prien angesprochen, die hat das ja auch in ihren Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das heißt, das wird da weiter relevant bleiben und auch die Digitalisierung mit all ihren Facetten war jetzt auch großes Thema 2025, so wie wir das uns zu Beginn des Jahres gedacht haben, dass das sein könnte. Das hat natürlich einerseits mit der digitalen Ausstattung an Schulen zu tun und dem Digitalpakt, aber auch der Frage zum richtigen Umgang mit Social Media oder Smartphones an Schulen. All diese Debatten, die wir dieses Jahr erlebt haben, da haben wir uns ja zu Beginn des Jahres gedacht, das könnte vielleicht ein Thema für dieses Jahr sein.
Ja, die Smartphone-Debatte. Wahrscheinlich kommen wir auch wieder darauf hinaus. Aber zum Beispiel das Thema KI, habe ich das Gefühl, mein LinkedIn-Bubble explodiert. Jeden Tag gibt es einen neuen Artikel, ein neues Modell. Aber wenn man so in die Lehrerinnenschaft schaut, dann ist aus meiner Sicht da so eine seltsame Ruhe eingekehrt.
Ja, also was ich auch noch erwartet hätte, was vielleicht stärker dieses Jahr diskutiert wird, ist die Frage, wie KI auch unsere Prüfungsformate zum Beispiel verändert und unser Lernen in der Schule. Weil da ist es ja so, genau wie du sagst, es gibt ganz, ganz viele neue KI-Modelle jeden Tag, die vorgestellt werden. Und ich glaube, in den Klassenzimmern ist ganz viel davon auch schon angekommen. Aber ja, es ist auch in Teilen ein bisschen ruhig geworden, wie wir damit umgehen. Also es hat sich vielleicht so ein bisschen so eingependelt, ja, das gibt's jetzt halt. Und dann gibt's ein paar engagierte Lehrkräfte, die damit experimentieren und versuchen, das irgendwie möglichst ja schülernah, praxisnah in den Unterricht zu integrieren. Und dann gibt's ein paar, die vielleicht ganz froh sind, dass sie sich noch nicht täglich damit auseinandersetzen müssen. Also ja, da hätte ich tatsächlich auch dieses Jahr noch etwas mehr Bewegung erwartet.
Ich bin jetzt mal gemein und sag, welches bildungspolitische Wort ist denn das, was dieses Jahr geprägt hat für dich? Und dann gehen wir in die Monate.
Ein bildungspolitisches Wort? Also prägend war vielleicht, ja, vielleicht das Wort Handyverbot. Ich dachte zuerst, du fragst, welches Wort mich genervt hat.
Und dann ja, das, ich bitte dich, welches Wort hätte dich wirklich genervt? Bei mir wären es ehrlich gesagt dieselben beiden, aber sag mal.
Ja gut, das kann man natürlich auch, ja, Handyverbot, das hat die Debatte auch sehr verkürzt und kann dadurch natürlich auch nervig sein. Aber bei mir ist es eher, wenn wir jetzt noch beim Thema Digitalisierung kurz bleiben, diese Floskel, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Das ist für mich so etwas, wo ich mir denke, ja, okay, aber dann lass uns bitte jetzt darüber reden, was es denn dann sein soll und lass uns das auch konkret machen. Und ich verstehe natürlich, was damit gemeint ist, aber für mich ist das ein bisschen zu einer Floskel verkommen.
Vor allem ist das so Schattenboxen, ne? Wenn man immer so denkt, wo ist denn der Experte, der genau das sagt? Wir brauchen jetzt ganz viel Digitalisierung, denn die ist wirklich Selbstzweck. Okay, gehen wir in die Monate. Januar. Ich nehme nur eins. Nationale Bildungsplattform. Viele Erwartungen, wenig Ergebnisse. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, also die Kurzzusammenfassung könnte man wahrscheinlich so machen. Es ist ja wirklich wahnsinnig viel Geld da reingeflossen, oder es gab zumindest sehr viel Geld, also bis zu 630 Millionen Euro, die dazu zur Verfügung standen, was für den Bildungsbereich ja schon wirklich eine gigantische Summe ist. Und dieses Projekt war von Anfang an mit großen Hoffnungen verbunden. Also es ging ja um die Idee, da wirklich so eine große digitale Vernetzungsinfrastruktur aufzubauen. Es war aber auch von Anfang an schon mit einer relativ starken Kritik auch verbunden, dass man da eine im Zweifel unnütze Parallelstruktur aufbaut, weil es ja gewisse digitale Plattformen im Bildungsbereich sowieso schon gibt. Und die Frage da dann immer ist, brauchen wir jetzt nochmal ein staatlich finanziertes Angebot, was ähnliche Funktionen erfüllen soll?
Und brauchen wir es?
Naja, das, meine Haltung dazu ist, dass es da schon, also einen berechtigten Ansatz gibt, zu sagen, wir wollen uns nicht komplett abhängig machen. Das natürlich schon. Gleichzeitig denke ich, dass es klug ist, da eine Kooperation auch mit der Wirtschaft einzugehen in gewissen Teilen. Natürlich trotzdem die Spielregeln vorzugeben mit Datenschutz und was sind die Bildungsziele, die erreicht werden sollen. Aber immer alles nochmal selbst und neu zu bauen mit sehr viel Geld, zeigt jetzt zumindest, dieses Beispiel funktioniert nicht immer einwandfrei. Und jetzt gibt's noch so ein paar kleine technische Lösungen wie eine digitale Zeugnismappe, die jetzt am Ende daraus entstanden ist.
Wie wundervoll. Die Vision ist kaputt, könnte man diese Folge auch nennen. Februar, Didakta 2025, Proteste wegen AfD-Präsenz. Marina Weißband nimmt den Preis für als Demokratiebotschafterin nicht an. Jetzt sind gar keine Parteien mehr zugelassen zur Didakta. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll, von sozusagen diesem großen Eklat zu dieser Entscheidung zu kommen?
Es war ja auch davor so, in den Jahren vor 2025, dass keine Parteien auf der Didakta waren. Also sie hätten da zwar sein können, aber sie sind nicht auf die Idee gekommen. So war zumindest mein Eindruck. Und ich glaube, die Didakta hat da auch sehr gut schon ohne diese Parteien funktioniert. Deswegen denke ich, es ist jetzt völlig okay zu sagen, wir machen das jetzt weiter. Wir konzentrieren uns auf den reinen Bildungsaustausch und lassen so ein bisschen diesen parteipolitischen Aspekt weg. Gleichzeitig ist das natürlich, wie auch bei der Handyverbotsdebatte, diese Verbotslösung ist in Teilen eine Scheinlösung, weil wir haben natürlich weiterhin die AfD, die auch Einfluss auf Schulen und Lehrkräfte nimmt. Und wir müssen uns weiter im Bildungssystem mit parteipolitischen Positionen auseinandersetzen. Also das bleibt nicht weg.
März. Alarmstufe Rot für Bildung. Übrigens März mit Ä. Alarmstufe Rot für Bildung. In dem Fall geht es um Professor Sebastian Kurtenbach, der vorgeschlagen hat, statt Investitionen in das Rentensystem zu pumpen, wie es gerade ist, währenddessen 10.000 Jugendliche überhaupt keinen Abschluss bekommen zu lassen, das doch ein bisschen umzudrehen. Das ist so ein typischer Take, der, wenn ich ihn auf Social Media mache, da wird mir Populismus vorgeworfen. Aber kann man das machen? Zu sagen, naja, irgendwie das Rentensystem zu subventionieren ist zwar nachvollziehbar, aber letzten Endes, wenn wir das Geld nicht in die Bildung reinpumpen, dann haben wir sowieso irgendwann bald mit den Renten noch ein größeres Problem als jetzt.
Also ich denke, es ist natürlich nicht zielführend, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Und das ist auch nicht das, was die drei Autoren mit ihrem Buch bezwecken. Und so habe ich das Buch auch nicht gelesen. Aber der Titel Kinderheit einer Minderheit ohne Schutz ist natürlich schon sehr, also spricht ja schon sehr für sich. Und dieser Befund, dass Kinder nicht die politische Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen sollten, würde ich schon auch teilen, dass da dadurch, dass einfach, ja, wir mehr ältere Menschen auch in unserer Gesellschaft haben, natürlich auch viel Politik für ältere Menschen gemacht wird. Aber am Ende sind die jungen Menschen trotzdem die Zukunft der Gesellschaft. Und deswegen sollten auch diese Investitionen mit diesem Blick gedacht werden und nicht nur darauf gerichtet sein, wer kann mir jetzt in diesem Moment, in dieser Legislaturperiode meine oder seine Stimme geben.
Koalitionsvertrag unter der Lupe. Sind wir doch mal nett. Gibt es eine konkrete Idee im Koalitionsvertrag für Bildung, wo du denkst, ja, das ist super und wurde auch schon angegangen?
Also konkrete Idee, die ich gut finde, ist das
Gut, kommen wir zum April. Entschuldigung.
Ich habe was parat. Das Startchancenprogramm für Kitas finde ich an sich eine gute Sache. Dann hattest du den Beisatz quasi noch, ist schon angegangen worden. Das ist jetzt natürlich, macht es natürlich ein bisschen komplizierter, die Antwort. Genau, und da ist auch die Frage, das sehen wir jetzt auch beim Startchancenprogramm für Schulen. Die Idee ist toll, die Hoffnungen sind groß, aber auch hier kommt es auf die Umsetzung drauf an.
Finde ich übrigens auch super, ne, wie damals auf Facebook, wenn die Bildung einen Beziehungsstatus mit Deutschland hätte, dann wird da stehen, es ist kompliziert. Mai. Karin Prien wird Bildungsministerin unter Kanzler Merz. Karin Prien hat ja sehr viele Erfahrungen schon als Länderchefin gesammelt. Und das ist so das, was oftmals kommt, dass so gesagt wird, sie kennt sozusagen den Föderalismus von dieser Seite und weiß möglicherweise jetzt auch, wie sie mit den LänderkollegInnen als Bildungsministerin vom Bund aus arbeiten kann. Würdest du das bestätigen, dass das eigentlich eine große Stärke ist?
Also ich denke, aus Sicht der bildungspolitischen Akteure ist das auf jeden Fall eine Stärke. Und fachlich ist sie auch eine Bildungsministerin, die da gut aufgestellt ist. Und das ist etwas, was auch die Kolleginnen und Kollegen politisch auf Länderseite sehr schätzen, von dem, was ich mitbekommen habe.
Im Juli. Ich habe jetzt drei Sachen und dadurch, dass wir ja nicht ewig Zeit haben, kannst du dir eine Sache aussuchen. Also der Digitalpakt stockt, Obergrenze für SchülerInnen mit Migrationshintergrund hält Frau Prien für denkbar, obwohl man dazu sagen muss, dass es ein bisschen fies war, wie das dann aus dem Kontext genommen wurde. Und IT-Panne. In Baden-Württemberg gibt es seit 20 Jahren über 1.500 unbesetzte Stellen. Was findest du davon am relevantesten?
Ich würde sagen, die Sache mit der missverstandenen Obergrenze kannst du Frau Prien ja dann im Januar einfach nochmal direkt selbst fragen. Dann kann sie da nochmal Stellung beziehen.
Oh Gott, ja, okay, das werde ich tun. Okay, das machen wir.
Und ja, vielleicht reden wir über die IT-Panne. Wie kann es sein, dass 1440 Stellen unbesetzt geblieben sind und es niemandem aufgefallen ist? Hat dich das überrascht?
Nee, das hat mich überhaupt nicht überrascht, ehrlich gesagt. Und ich finde das dann auch schwierig. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt The Unaccountability Machine, glaube ich. Da geht es darum, dass ja genau die Schwierigkeit ist, in einer so komplexen und digitalisierten Gesellschaft überhaupt zu gucken, wo ist eigentlich da die Verantwortung. Dass dann Leute anfangen zu schreien, das ist auch klar, weil die sagen, ey, ich habe jetzt keinen Job bekommen und ich hätte ihn vielleicht bekommen, aber das finde ich ganz schwierig, hier so eine Verantwortung hinzubekommen. Umso mehr wäre es ja, und da könnte man da vielleicht den Bogen spannen, wichtig, eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie zu haben. Und das fand ich schon erstaunlich, dass gefühlt, und da kannst du dann bitte für die Differenzierung sorgen, gefühlt unter Stark-Watzinger der Digitalpakt und die Verhandlungen dazu gar nicht vom Fleck gekommen sind. Dann gab es Interimsminister Cem Özdemir, plötzlich ging alles ganz schnell und man hatte das Gefühl, jetzt ist es fast geschafft und jetzt schleift es wieder so vor sich hin. Also ich werde da nicht so richtig schlau draus von außen.
Ja, also doch nochmal zum Digitalpakt, finde ich auch gut. Ja, diese Wahrnehmung, die du da beschreibst, das ist ja auch eine, die viele in den Ländern hatten, dass diese Verhandlungen da sehr zäh sind. Und was viele ja auch kritisieren, ist, dass Frau Stark-Watzinger das in Kombination mit dem Startchancenprogramm verhandelt hat und gesagt hat, es kommt das Startchancenprogramm und es kommt der Digitalpakt und wir machen das gemeinsam. Und dann kam nur das Startchancenprogramm und der Digitalpakt wartet jetzt immer noch auf seine Unterschrift. Und auch da,
Wer ist schuld?
die Fingerzeigfrage. Ich weiß nicht, ob man da eine Schuldzuweisung jetzt das Beste ist, aber natürlich ging es da auch sehr viel ums Geld. Und am Ende ist auch jetzt diese Geldfrage immer noch einer der Gründe, vor allem, warum wir da immer noch keinen Abschluss haben. Also es geht einerseits um die Frage, wie viel Geld müssen die Länder reingeben? Und da ist ja auch immer die Frage, wie viel frisches Geld ist das? Weil klar, die Länder investieren ja schon in Tablets und in die Digitalisierung von Schulen und so weiter. Aber das sind dann oft laufende Ausgaben. Und diese laufenden Ausgaben, die würden sie sehr gerne auf den Digitalpakt anrechnen. Während der Bund sagt, naja, wir geben doch jetzt hier frisches Geld. Da möchten wir auch, dass auch ihr frisches Geld gebt. Und genau, und dann ging es natürlich auf Seiten des Bundes auch darum, wie viel Geld steht denn überhaupt im Haushalt zur Verfügung.
Ach Mensch, diese Differenzierung immer. Dabei hätte ich mich jetzt so gerne, hätte ich jetzt so gerne mit dem Finger auf irgendjemanden gezeigt. August, EU-Bildungsbericht. Deutschland liegt bei Ausgaben weiter unter dem Schnitt. Jetzt muss man aber eine Sache dazu sagen, ne? Also wenn ich die richtigen Zahlen habe, ist Deutschland bei den Bildungsausgaben gar nicht so schlecht, wie man meinen könnte. Also der EU-Durchschnitt liegt so bei ungefähr 10%, 9,6 glaube ich. Deutschland bei 9,2. Die nordischen Staaten und gerade die, die auch in PISA sehr gut abschneiden, die geben deutlich mehr Geld aus. Gleichzeitig haben wir aber Österreich, Frankreich und andere Länder, die deutlich weniger ausgeben. Also dass Deutschland nichts fürs Bildungssystem ausgeben würde, ist auch nicht richtig. Dadurch, dass wir aber so ein massives Problem haben und ja auch in den internationalen Vergleichen so in der Mittelmäßigkeit vegetieren, könnte man sagen, anscheinend ist es dann aber doch nicht genug, oder?
Ja, also es stimmt, dass Deutschland gar nicht so wenig in Bildung investiert. Man muss natürlich gucken, mit wem vergleicht man sich. Wir sind ja auch an sehr, also wirtschaftlich starkes Land. Das heißt, wir können da natürlich auch andere Ansprüche an uns stellen, einfach weil es finanziell auch theoretisch möglich sein sollte, da mehr in Bildung zu investieren. Ich denke, da ist aber oft die Frage nicht nur, wie viel Geld wird investiert, sondern auch, in was wird das Geld investiert. Und jetzt hast du ja schon Schweden und andere nordische oder baltische Länder angesprochen. Und da ist es so, die schneiden besser ab und das liegt auch daran, dass sie stärker in die frühkindliche Bildung investieren. Also in Deutschland ist es ja so oder war es lange so, jetzt langsam ändert sich so ein bisschen, aber je höher du gegangen bist in der Bildungskarriere eines Kindes, sage ich mal, also nach der Kita, nach der Grundschule und dann später weiterführende Schule, je höher du gegangen bist, desto mehr wurde da prozentual an Geld reingegeben. Du hast auf diesem Weg aber natürlich schon ganz, ganz viele Kinder verloren. Und deswegen macht das total viel Sinn, eher die Investitionen so früh wie möglich zu machen und eben in die frühkindliche Bildung zu investieren, damit möglichst viele überhaupt diese Bildungskarriere so weit wie möglich gehen können.
Und es ist ja nicht so, dass James Heckman da nicht auch für einen Nobelpreis bekommen hätte, genau das auszurechnen, dass der Return on Investment am höchsten ist, wenn das genau so ist. Allerdings hat Bildungsministerin Prien ja immer mal wieder auch schon gesagt. Also vielleicht können wir da eine ganz kleine Hoffnung haben. September, Bildungsmonitor 2025, Sachsen und Bayern vorn, Bremen Schlusslicht. Im September ist auch noch OECD, Bildungsungleichheit wächst. Ich habe manchmal das Gefühl, Bildungsungleichheit wächst in Deutschland, könnte man auch einfach jede Woche einmal sagen, wird trotzdem keinen großen Effekt haben. Deshalb gehen wir kurz ein bisschen weiter in den Oktober, wo Prien mehr Elternbeteiligung fordert. Denn das hat ja vielleicht auch so ein bisschen miteinander zu tun. Auf der anderen Seite denke ich, ist das nicht ein bisschen auch eine Verschiebung der Verantwortung? Weil die Eltern, die sich nicht genug kümmern, in Anführungsstrichen, die machen das ja auch nicht zum Spaß, sondern haben vielleicht Lebensumstände, die es ihnen verunmöglichen, das zu tun. Weiß nicht, mehrere Jobs, alleinerziehend und so weiter. Also ist es eigentlich politisch opportun, mehr Beteiligung von Eltern zu fordern?
Ich denke, dass es sinnvoll ist, mehr Elternbeteiligung zu fordern. Und dass Eltern unbedingt mit einbezogen werden sollten. Da können wir jetzt auch noch mal ganz kurz auf unser Lieblingswort Handyverbot zurückkommen. Auch da, wir reden die ganze Zeit darüber, Kinder sollten nicht so viel am Smartphone sein. Aber was machen denn die Eltern? Was machen denn wir Erwachsenen? Also ich finde, Eltern mit in die Verantwortung zu nehmen, ist total wichtig. Aber das darf natürlich nicht heißen, dass man die Verantwortung der Bildungsinstitutionen damit abgibt und gerade bei Eltern, die vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben, wie du es ja gerade auch beschrieben hast, sich da umfassend eben mit den Kindern dann nochmal nachmittags hinzusetzen und Deutsch- und Mathe-Hausaufgaben zu machen und all solche Dinge, ist es natürlich schon auch Aufgabe der Schulen, da einen Weg zu finden. Und da gibt es auch ganz tolle Modelle, wie zum Beispiel Familiengrundschulzentren, wo dann auch Eltern mit einbezogen werden, wo es dann Elternsprachcafés gibt und Eltern, die selbst vielleicht keine guten Erfahrungen mit Schule gemacht haben, Schule dann als einen Ort erleben, der viel Positives birgt und wo sie dann vielleicht auch eher den Grund sehen, warum sie ihr Kind in der Schule unterstützen sollten.
Finde ich auch alles super. Aber damit zeigst du ja, dass das strukturell über Elternbeteiligung hinausgeht. Ne? Man kann ja entweder Elternbeteiligung fordern oder sich überlegen, wie sieht eigentlich eine Struktur aus, die zum Beispiel solche Zentren mit Schulen in Kooperation bringt, die vielleicht sogar gefördert werden können, damit Elternbeteiligung in der Form auch möglich ist. Also das ist ja schon eine wichtige Differenzierung. Wir müssen noch mal ganz kurz im Oktober bleiben. IQB Bildungstrend, Mathe- und Naturwissenschaftsleistungen sinken. Mich hat ehrlich gesagt noch was ganz anderes beschäftigt an dieser IQB-Bildungsstudie, nämlich die Tatsache, dass diese Kompetenzen nicht nur sinken, sondern auch das Interesse.
Also meinst du das Interesse an den Ergebnissen, dass da dieser...
Ach so, ja, das sowieso. Ne, das würde ich sowieso immer sagen. Nee, das Interesse der SchülerInnen wurde auch abgefragt. Ja. Ich denke, wenn sozusagen die Kompetenzen sinken, aber das Interesse eigentlich da ist, dann kann man damit ja arbeiten. Aber wenn sozusagen so eine Form von Indifferenz gegenüber solchen Fächern auch noch da ist und da zeigt der Zeiger noch weiter nach unten, dann haben wir ein Problem. Oder bin ich alarmistisch? Wie siehst du die Ergebnisse?
Das ist ein Punkt, wo sich Schule fragen muss, wie können wir Kinder und Jugendliche wieder mehr da abholen, wo sie stehen. Und ja, Mathematik ist weiterhin etwas, was wir in unserem Leben brauchen, trotz Taschenrechner und trotz ChatGPT und Co. Aber es kann sich vielleicht irgendwie ein bisschen lebensnäher vermitteln lassen. Also ich denke, auch da ist vielleicht ein Weg über die Art und Weise, wie wir lernen, etwas, was nicht nur die Leistungen steigern kann, sondern dann auch das Interesse.
Damit rennst du bei mir offene Türen ein und wir gemeinsam rennen in den November, denn die Diskussion darum, ob Haftbefehl ins Klassenzimmer gehört, würde da ja schon reingehen. Also natürlich nicht im Bereich Mathe, aber sagen wir mal Gesellschaftswissenschaften und Deutsch. Und ich fand es ehrlich gesagt in dem Fall unabhängig davon, dass mir Leute, also ich habe lange Diskussionen geführt, jemand sagte, naja, dafür müsste das aber bildungsplankonform sein, es müsste ein Standard sein, der ist kein gutes Vorbild, aber das junge Menschen sagen, wir möchten uns gerne mit solchen Inhalten beschäftigen und aus dem Kultusministerium dann kommt, nee, der ist einfach nicht vorbildhaft, finde ich schwierig. Weil ich sag mal, ein alter Mann, der einen Verjüngungstrank nimmt, um eine 14-Jährige zu verführen, wie im Faust, ist jetzt auch nicht das, was ich sozusagen heutzutage als das größte Vorbild nehmen würde, wenn man nur die Argumentation nimmt.
Ja, bin ich bei dir, dass Faust da in seinem Umgang mit den Minderjährigen auch nicht das beste Vorbild ist. Und bin ich auch bei dir, dass die Themen durchaus Platz haben sollten im Klassenzimmer. Also ja, warum nicht Haftbefehl oder Ikimel im Klassenzimmer? Wenn das differenziert analysiert wird, wenn man dann über die Hintergründe spricht, wie entsteht so ein Text, unter welchen Lebensumständen ist der Rapper aufgewachsen? Wie ist das zu interpretieren? Da geht es ja nicht darum, dass man das jetzt einfach ungefragt oder unhinterfragt übernimmt und gut heißt, sondern es geht einfach darum, dass das eine gewisse Lebensrealität abbildet und ja, die Textanalyse vielleicht ein bisschen spannender auch machen kann. Und man kann ja viele stilistische Sachen dann trotzdem anhand von so einem Text analysieren und kann dann vielleicht andere Texte gegenüberstellen. Also da sehe ich schon die Möglichkeit, dass auch mehr oder weniger lehrplankonform und gemessen an dem, was die Bildungsziele sind, durchaus gut in den Unterricht einzubringen, ja.
Was bleibt für dich, wenn man jetzt das Jahr als Ganzes nimmt? Ist es eher sowas, weil wir haben auch darüber gesprochen, wir sind in unterschiedlichen Kontexten, du machst wirklich Nachrichten für Entscheidungsträger, ja, das kann ja auch sein, dass das irgendwie was total Nerdiges ist, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist 2025 eigentlich der wichtigste Punkt?
Also ich denke, die wichtigsten Punkte sind weiterhin, wir sollten den Fokus auf die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen und auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendliche legen. Also der IQB-Bildungstrend hat diesen, ja, leider Negativtrend weiter bestätigt, dass die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sinken. Und es wurde auch das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit abgefragt. Und auch die zeigt keine positive Entwicklung auf, um es mal so zu formulieren. Und deswegen glaube ich, wir haben jetzt diesen Befund, dass es wirklich Handlungsbedarf gibt und wir haben den Befund, was alles schiefläuft. Und ich denke, jetzt, das neue Jahr, ist dann die Chance, um zu zeigen, wie man es besser machen kann.
Ja, mir ist gerade was aufgefallen, nämlich was wir gar nicht was ich nicht in der Vorbereitung hatte, nämlich, dass die Bundesschülerkonferenz erstaunlich lange medial präsent ist für die Bildungsdiskussion. Und die sprechen von einer wirklich tiefen Krise der mentalen Gesundheit. Das ist sozusagen so überraschend auch nicht. Der Spiegel hat vor, ich glaube, 2 Jahren schon mal von einer Mental Health Pandemie gesprochen, die auch in Bezug auf diese Corona-Jahre gesetzt wurde. Aber das ist ja auch das, wo du über Bedürfnisse sprichst, ne? Also es geht nicht nur um Kompetenzen, sondern es geht auch um die Frage, wie können wir Schule eigentlich so gestalten, dass SchülerInnen da ja sich wohlfühlen.
Ja, absolut. Und da geht's eher nicht um etwas, was gerne so ein bisschen kritisch als Kuschelpädagogik oder sowas bezeichnet wird, sondern da geht es wirklich um das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Also das hat ja auch Quentin Gärtner, der jetzt noch der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz ist, gesagt. Es geht auch darum, wenn es uns nicht gut geht, dann können wir keine Leistung erbringen. Also ich denke, das hängt schon sehr, sehr stark zusammen. Und das ist aber vielleicht auch abschließend etwas, was ich sehr positiv wahrgenommen habe dieses Jahr. Wie gut es da den Schülerinnen und Schülern, also in Vertretung mit der Bundesschülerkonferenz, gelungen ist, ihr Bedürfnis und ihr Anliegen auch hörbar zu machen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Also ich meine, genau, ich beschäftige mich damit natürlich sowieso und ich war da im Austausch mit denen und wusste um die Kampagne, die sie zur mentalen Gesundheit gemacht haben. Aber ich habe mich dann doch so ein bisschen gefreut, als ich abends zu Hause war. Und ich höre in der Küche ganz gerne ab und an Radio noch. Und als es dann in den Nachrichten lief, diese Kampagne zur mentalen Gesundheit und dieser Aufruf, die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen. Und ich denke, jetzt liegt es dann aber wieder an den Erwachsenen, dass man diese Nachricht dann auch ernst nimmt und dass es nicht ein kurzes, ja, wir haben es zur Kenntnis genommen, aber wir machen jetzt so weiter wie bisher, sondern wir nehmen das zur Kenntnis und wir überlegen jetzt, was muss ich als Konsequenz ändern, um die Situation zu verbessern.
Was ich gerne noch ergänzen möchte, damit wir es auch einmal gesagt haben, die AfD hat ja nicht nur auf der Didakta eine Rolle gespielt, sondern die Politisierung von Bildung findet gerade auch allenthalben statt mit der Diskreditierung von Lehrkräften, mit Rechtsextremismus im Klassenzimmer, mit Beleidigungen on und offline und mit der Fragestellung, was machen wir eigentlich, wenn eine gesichert rechtsextreme Partei möglicherweise in Sachsen-Anhalt den Bildungsminister stellt. Ich glaube, das dürfen wir auch am Ende nicht ganz auslassen, obwohl das jetzt natürlich nicht die positivste Note ist, oder?
Ja, das ist jetzt leider nicht dann der positiv-fröhliche Abschluss damit, aber ein total wichtiges Thema und etwas, was uns 2026 sehr beschäftigen wird. Und wir sehen da definitiv, das zeigt der Blick auf die AfD, aber das zeigt auch der Blick in andere Länder, zum Beispiel nach Österreich mit der FPÖ, dass Bildung da durchaus auch ein attraktives Thema ist für rechtspopulistische Parteien, um Einfluss zu nehmen. Einfach weil man in der Schule Kinder und Jugendliche direkt erreichen kann. Und wenn ich da Einfluss auf den Bildungsplan habe und auf die Inhalte und die Art und Weise, wie Lehrkräfte mit Schülern umgehen und welche Inhalte besprochen werden, dann hat das natürlich gesellschaftlich dann auch Einfluss. Und deswegen müssen wir da auf jeden Fall drüber reden und wir müssen Lehrkräften immer wieder daran erinnern, dass es kein Neutralitätsgebot gibt in dem Sinne, sondern dass man als Lehrkraft sich eben der demokratisch-freiheitlichen Grundordnung verpflichtet ist.
Es ist sehr, sehr schön, dass du das nochmal sagst. Hier nochmal an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn ich da schon sehr viele Male drauf verwiesen habe. Paragraph 33 Absatz 1 und 2 des Beamtenschutzgesetzes, da kann man immer wieder drauf verweisen, der Beamte, und ich paraphrasiere jetzt, muss in vollem Umfang die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen, wenn sie angegriffen wird, nichts mit Neutralität, egal was da versucht wird, in den Diskurs zu bringen. Heute sprach ich mit Vera Kraft, Redaktionsleiterin von Bildung Table, über die großen Themen des Bildungsjahres 2025, zarte Aufbrüche, Probleme, Herausforderungen und einen kurzen Blick in das nächste Jahr. Vielen Dank, Vera, dass du dabei warst.
Vielen Dank dir, Bob.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.
Hallo, ich bin Gabor Pahl, ich bin im SWR für diesen Podcast verantwortlich. Und gerade weil es so ist, dass in Deutschland die Bildungschancen sehr stark vom Geldbeutel der Eltern abhängen, gibt es Planet Schule. Planet Schule ist das kostenlose Lernangebot der ARD mit spannenden Videos, interaktiven Übungen und vielfältigen Materialien in Fächern wie Mathe, Sprachen, Kunst oder Naturwissenschaften. Auch für Eltern und Lehrpersonen bietet Planet Schule viele hilfreiche Inhalte wie vorbereitete Unterrichtseinheiten und Übungen, um Kinder gezielt zu unterstützen. Und das Beste, das Lernen macht Spaß. Ob mit digitalen Spielen, Virtual Reality Apps oder interaktiven Geschichten, hier wird Wissen erlebbar. Also schaut vorbei unter planet-schule.de und empfehlt die Plattform gerne weiter, denn Bildung sollte keine Frage des Geldbeutels sein.